SRF 1.
Persönlich. Anita Richner im Gespräch mit Gästen.
Ja, einen schönen guten Morgen aus Romanshorn. Meine Gäste sind zwei Ostschweizer, die das Leben nicht immer fadengrad gelaufen ist. Es hat Abzweigungen gegeben, freiwillige und unfreiwillige. Da ist eine 44-jährige Frau. Ihr gehört eines der erfolgreichsten Holzbauunternehmen in der Schweiz. Blumen Lehmann in Gossau liefert exklusive Holzkonstruktionen in die ganze Welt. Der Job als Chefin in einer totalen Männerdomäne war aber nicht gewählt. Katharina Lehmann hat die Firma in jungen Jahren von einem Tag auf den anderen übernehmen müssen. Guten Morgen, Katharina Lehmann.
Guten Morgen.
Neben dir sitzt ein Mann Anfang 40, wo man ansieht, dass er nicht am Pult sitzt und Bleistift spitzt. Sein Arbeitsplatz ist der Wald, sein Werkzeug ist die Kettensäge. Der Markus Messmer macht Skulpturen aus Holz. Das war aber nicht immer so. Wie man vom Banker zum Künstler und Biobauer wird, das erfahren wir sicher in der nächsten Stunde. Herzlich willkommen, Markus Messmer.
Guten Morgen.
Ich habe jetzt gesagt, vorhin, Markus Messmer, man sieht Ihnen an, dass Sie Gewicht stemmen. Also, jetzt müssen Sie natürlich uns verraten, ist das wirklich alles nur von diesen Baumstämmen umschleppen im Wald oder gehen Sie auch noch in den Kraftraum?
Nein, das muss ich zum Glück nicht in den Kraftraum, das wäre nicht meins. Es ist wirklich so, dass die Kettensäge halt das Gewicht hat und das Holzteichen.
Also wie schwer ist so eine Kettensäge?
Die sind ganz unterschiedlich, also von 5,5 Kilo bis knapp 10 Kilo umeinander. Aber wenn man dann den ganzen Tag mit denen schafft, zieht es dann schon mit der Zeit. Ja.
Katharina Lehmann hat ganz interessiert übergeschaut. Ich weiss von Ihnen, Katharina Lehmann, als junge Frau aktiv Sport gemacht, Volleyball. Wie sieht es jetzt aus bei Ihnen mit Sport?
Das ist jetzt gerade eine ganz schlimme Frage. Ich bin wirklich eine absolute Passivsportlerin geworden. Also, ich wandere gerne, ich fahre auch Velo oder so, aber alles war nicht mehr mit Leistung. Gar nicht mehr mit Leistung.
Also man sieht Ihnen das aber überhaupt nicht an, oder? Was würden Sie sagen, Markus Messmer? Also, das sieht extrem sportlich aus.
Ja, sehr, ja.
Das ist vielleicht einfach, weil ich es so lange gemacht habe, dass ich da halte.
Es hebt jetzt noch ein bisschen an. Mich würde noch interessieren, Markus Messmer, wenn Sie sagen, eben die Kettensäge bis zu 10 Kilo, gibt das auch Muskelkater, wenn man dann da immer so irgendwie in der gleichen Stellung umsagen im Wald?
Das ist ein bisschen ein Ding, ja, dass man, ich habe eigentlich immer die gleiche Körperstellung, also es ist mehr ein Würgen fast mit dem Gerät und da ist man manchmal dann am Abend schon verspannt, also ja.
Was gibt es denn, ein Kamillenbettchen oder was macht man denn da? Heisse Wickel, oder?
Ja, am besten tut es mir eigentlich, wenn ich am Abend noch schnell aufs Velo kann, ein bisschen Velo fahren und so mich irgendwie wieder wie strecken tun. Ja. Mhm.
Also es gibt wirklich viel körperliche Betätigung, höre ich da raus.
Ja.
Katharina Lehmann, Ihre Firma Blumen Lehmann, die baut Ställe, die baut Silo, die baut Häuser. Wie ist das eigentlich für Sie? Ist Holz primär einfach ein Geschäft oder gibt es zum Holz auch noch eine andere Beziehung, also jetzt einfach nur das Geschäftliche?
Ich habe vorhin immer gesagt, es ist einfach ein Material. Aber ich glaube, im Laufe meiner Tätigkeit habe ich mich echt verliebt in das Material. Also es ist nicht bloß ein Baustoff, es ist ein Werkstoff, der ganz einen Haufen Facetten hat, wo eben auch etwas eine Tradition dahinter hat. Es ist eigentlich die einzige Ressource, die wir in der Schweiz auch haben. Und aus dem etwas zu machen und nicht bloß in den Konstruktionen, sondern eben vielleicht auch so wie der Markus Messmer in der Kunst oder wenn man die tropischen Hölzer wieder anschaut, die einfach auch die Schönheit der Materialien, das ist mehr als nur ein Job. Das ist wirklich eine Aufgabe und eine lässige Aufgabe.
Mhm. Ihre Firma hat ja wie so eine sehr erfolgreiche Nische gefunden, dass sie so ganz spezielle Holzkonstruktionen machen für sehr renommierte Architekten wie Norman Foster oder Shigeru Ban, der japanische Architekt. Können Sie uns das ein bisschen beschreiben, was die Teile, die Sie da machen, in Ihrer Firma in Gossau, was macht die so besonders? Wie sehen die aus?
Also das sind meistens Konstruktionen, die technisch sehr, sehr schwierig sind. Also wo man mit dem Computer relativ genau muss erfassen, dem sagt man parametrisch planen. Und die Formen, also wenn wir da im Kino Roxy sind, wo ja auch so eine Art Freiform ist, dann eben versucht, auf den PC zu bringen, also auf eine Datenbasis zu bringen und nachher mit einem gewissen Automatismus auf einer Maschine können zu fertigen. Das ist also die Verbindung vom traditionellen Werkstoff hin zu einer modernen Technologie, zu modernen Prozess, eben etwas, was früher noch gar nicht möglich war, zu machen, wo auch der Computer und die Maschinentechnik möglich macht. Und wenn man das so ein bisschen anschaut, sind es die gleichen Konstruktionsprinzipien wie früher. Also man hat schon vor 500 Jahren die Sachen gekannt, aber hat vielleicht früher 10 Jahre gebraucht, um so etwas auch erstellen mit der ganzen, mit dem Handwerk, mit dem Wissen, mit dem traditionellen Weitergeben vom Wissen. Und heute hat man die Maschinentechnik dafür. Und das macht eigentlich so ein bisschen wie die Renaissance von diesen Konstruktionen auch möglich.
Aber dann werden also die Teile zu Gossau gemacht, oder? Und kommen dann zum Beispiel auf Südkorea. Dort haben sie ja zum Beispiel so ein spezielles Dach gemacht. Wie ist denn das? Dann geht da eine Crew von Gossau auf Südkorea. Und wie funktioniert denn das? Also da sind dann da Südkoreaner und Gossauer auf der Baustelle und wie reden denn die miteinander?
Ja, da fragen wir uns einmal auch. Aber es ist wirklich in dem speziellen Fall in Korea ist es wirklich so gewesen, da haben wir zuerst in Gossau produziert und dann alles in Container gesteckt und 3 Monate später sind die Container dann angekommen und dann sind in der Spitzenzeit 30 Leute von uns dort unten gewesen und haben auf dieser Baustelle geschafft, praktisch nur für uns. Also es hat dann schon einen Kranführer gehabt, wo Koreaner gewesen sind und so weiter. Und es ist immer wieder erstaunlich, die Baustellensprache ist international. Also die kommen zu Gang mit Skizzen und miteinander Sachen erklären. Und sie hatten wirklich eine lässige Zeit in Korea. Es war sehr kalt gewesen, sie mussten sehr streng arbeiten. Und im Nachhinein habe ich zum ersten Mal verstanden, was die Männer so fasziniert am Militär. Wahrscheinlich ist es also eine ähnliche Umgebung dort in Korea.
Und ich glaube, noch Turnen tut man dort am Morgen auf der Baustelle.
Ganz genau. Also, sie kommen am Morgen und dann gibt es ein Morgenturnen. Das ist ein Appell und dann wird eingewärmt. Das ist ein Ritual, ganz schön zum Zuschauen. Und ich glaube, alle die Baustellen, die wir im Ausland gemacht haben, das ist für unser Team, um dort zu arbeiten und das zu erleben, das sind einfach auch Erfahrungen, die ganz spannend sind für die Leute, die sich dann entscheiden, um so zu arbeiten. Mhm.
Markus Messmer, Sie müssen wahrscheinlich keine Morgenturnen machen, weil bei Ihnen geht es eigentlich ja immer schon recht heavy dann los, wenn Sie Ihr Holz gehen, suchen. Sie machen so Skulpturen, dass man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen kann, aus Holz, wo teilweise sind das Köpfe, teilweise sind das aber sehr in die Länge gezogene Figuren aus Holz, mit auch langgezogenen Köpfen. Also, mir kommt immer so ein bisschen der Giacometti vom Holz in den Sinn, wenn ich an Sie denke, einfach so wegen diesen in die Länge gezogenen Figuren. Und Sie suchen ja das Holz im Wald. Selber. Also wie erklären Sie uns das mal, wie machen Sie das? Wie suchen Sie das passende Holz für die Skulpturen im Wald?
Also das ist so, dass ich mit einer Idee in den Wald gehe, dass ich eine Vorstellung habe von einer Skulptur, die ich umsetzen möchte und so meine Stämme aussuchen tue. Das gelingt mir aber nicht immer. Manchmal ist es, ich suche im Gegensatz zum Holzbau immer so ein bisschen knorrige, fast minderwertige von der Qualität her Stämme, wo sehr gut oder sehr schöne Zeichnungen im Holz drin haben. Und so gibt mir auch das Holz sehr vor, wenn ich dann für eine Skulptur machen kann. Also ich kann nicht eins zu eins meine Idee dann ins Holz hineinbringen, sondern das Holz gibt mir sehr viel vor, wenn ich mit überhaupt machen kann damit. Ja.
Aber dann Sie stehen auf am Morgen, Sie leben in Wolfingen, Kanton Thurgau und spazieren einfach mal mit offenen Augen ein bisschen durch den Wald und schauen, ein bisschen, wo wäre noch ein Stamm? Oder und dann muss ja der noch irgendwie zu Ihnen kommen, dann, oder?
Also den Stamm finde ich eigentlich... Ja, das wäre eine schöne Vorstellung, wenn ich so einen morgendlichen Waldspaziergang könnte machen. Aber in der Regel habe ich dann schon so ein bisschen meine, meine, meine Regionen, also wo ich mit Förstern zusammen arbeite, tue, die wissen, wenn ich für Holz suche. Tue.
Aha, Sie haben so ein bisschen Ihre Informanten.
Genau, ja.
Ah,
ja,
okay, ja.
wo mir da zuheben, wo geholzt wird. Und dann gehe ich mich dort, gehe ich die Stämme anschauen, die Bäume anschauen, wenn ich für mich möchte haben. Und dann komme ich so zu diesen Stämmen. Oder ich fahre am Abend fahre ich vom Wald zurück und sehe irgendwo einen Stamm liegen, dann mache ich ausfindig, wem das der ist, wo ich den Stamm abkaufen kann.
Ja. Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, Katharina Lehmann? Oder Sie tun ja auch Ihr Holz bei Ihnen in der Region Gossau. Das ist das Holz, Sie arbeiten mit dem Holz für Ihre Firma. Vielleicht könnte man ja so eine Art wie einen Express irgendwie einführen, oder so ein bisschen das Holz, das Sie nicht brauchen. Sie wissen jetzt ein bisschen knorrig, was haben Sie noch gesagt? Ein bisschen minderwertig, oder? Ja, könnte man das irgendwie direkt in die Thurgau schicken?
Ja, das wäre eine gute Idee, aber wahrscheinlich wissen eben die Förster das. Sie wissen, dass wir anders Holz suchen als das, was der Herr Messmer und darum funktioniert das so gut. Sie können das schon im Wald separieren. Mhm. Er hat seine Quelle und wir wissen, welche Förster uns welches Holz können bringen. Mhm. Aber grundsätzlich ist die Idee gut.
Ist das denn immer schon klar gewesen, Markus Messmer, dass es Holz ist und nicht zum Beispiel, Sie könnten ja mit Stein arbeiten. Also das ist für Sie immer schon wie festgestanden?
Also als ich mit Skulpturen angefangen habe zu arbeiten, war für mich ziemlich klar gewesen, dass ich in Holz arbeiten würde. Weil ich einfach, ich finde den Werkstoff sehr, sehr ansprechend und hat einen, das Holz schmeckt gut, hat eine schöne Haptik und es hat gleich irgendwie ein Gewicht, oder, wo man noch selber bewegen kann. Und gleich ist es massiv ich muss hart, richtig lupfen und arbeiten dran. Ja.
Eben, also es ist also schon nicht ohne, oder? Also wenn man sie sieht, merkt man, also eben, sie sitzen nicht am Pult und spitzen Plastik. Ich habe am Anfang der Sendung gesagt, dass es bei Ihnen beiden im Leben Abzweigungen gegeben hat. Katharina Lehmann, bei Ihnen war das, als Sie 24 waren. Da waren Sie noch mitten im Studium an der HSG. Ihr Vater, der die Firma geführt hat, er sitzt auch hier im Publikum, hat einen Schlaganfall gehabt. Von einem Tag auf den anderen hat man müssen entscheiden, wer übernimmt die Führung der Firma. Und der Entscheid ist auf Sie gefallen. Mögen Sie sich noch erinnern an die Diskussionen? Ist das wie von Anfang an klar gewesen, dass jetzt Sie das sein müssen? Oder hat man da noch Runden getrüllt und überlegt?
Ich glaube, es hat nicht eine eigentliche Diskussion stattgefunden. Es war aber auch nicht so gewesen, dass ich dazu mal gesagt habe, ich will Chefin werden von dem Betrieb, sondern es ist mehr darum gegangen, in dieser Situation eine Lösung zu suchen, die für die Mitarbeiter auch bedeutet hat, dass es weitergeht. Und da hat es ehrlicherweise einfach rechts und links und vorne hin gar keine andere Möglichkeit gegeben. Aber wenn ich das jetzt auch im Nachhinein anschaue, dann hat vieles auch mit jugendlichem Übermut zu tun. Also ich glaube, es ist ein Privileg, jung zu sein und eben nicht und eigentlich Konsequenz, die so Entscheidungen noch nicht ganz abschätzen können. Da war es auch ein bisschen der Moment gewesen mit 24.
Ich meine, damals sind es 60 Mitarbeitende gewesen und das sind ja auch Leute, die haben Familie, da hängt ja auch ein Lohn davon ab. Mögen Sie sich noch besinnen, so, als Sie das erste Mal allein in diesem Chefbüro gehockt sind, oder? Und plötzlich vielleicht so gedacht, Jesus, oder? Jetzt, das hängt von mir ab, oder?
Ja, also die Verantwortung habe ich sehr stark gespürt, aber ich selber bin jetzt nicht im Chefbüro gesessen und habe das Gefühl, ich sei Chefin, sondern ich habe mehr irgendwie mich als Stellvertretung gefühlt. Ich sage immer Sprachrohr von meinem Vater in dem Moment einfach, dass es weitergeht. Aber es war so gewesen, dass ich eigentlich auf wahnsinnig viele ganz tolle Mitarbeiter haben können zählen, die genau in dieser Situation eben auch Verantwortung übernommen haben. Und dass ich denn das jetzt heute 20 Jahre mache, ist dann mehr Erfolg eigentlich, weil mir es Spass gemacht hat. Aber es war jetzt nicht so gewesen, dass ich selber das Gefühl hatte, so, und jetzt bin ich Chefin und da bin ich und bleibe. Das ist dann mehr im Laufe der Zeit so entstanden.
Was würden Sie sagen jetzt im Rückblick, was war das Schwierigste gewesen bei dieser Aufgabe, die Sie übernommen haben?
Also die Verantwortung mögen tragen. Also die Verantwortung hat mir sehr lange zu arbeiten gemacht an sich, dass es schwer auf den Schultern gelastet hat, Angst, Fehler zu machen. Da hat man natürlich auch, weil man hat keine Erfahrung zu dem Zeitpunkt. führen, finde ich heute noch ganz schwierig. Also das ist nicht etwas, was mir einfach fällt. Also da gibt es immer Versuche und Irrtum bei dieser Tätigkeit. Das hört auch nie auf. Das sind jetzt auch die Schwierigkeiten. Plus das Beziehungsnetz aufbauen, oder? Wenn man 24 ist und eigentlich von der Branche auch gar keine Ahnung hat, ist das schon auch noch ein Thema gewesen. Zu welchen Leuten kann ich mich wenden, um eine objektiv gute Meinung zu bekommen? Wer ist eine Unterstützung in so einer Situation? Da muss man sich eigentlich aufbauen, wenn man so jung ist.
Wenn man bei Ihnen zu Gossau dort auf dem Firmengelände ist, da sieht man nicht so viele Frauen. Ist klar, Holzbau ist einfach eher ein männlich geprägtes Business. Mittlerweile sind das über 200 Leute, die dort arbeiten. Ist das nie ein Akzeptanzproblem gewesen, Sie als Frau Chefin von so vielen Männern?
Ich glaube, es war am Anfang sehr unüblich oder außergewöhnlich für, auch für meine Mitarbeiter, weil es einfach nicht der Normfall war. Zumal der Normfall wäre irgendwo ein männlicher Nachkommen, der das führt. Aber das war dann einfach so gewesen. Und man hat sich gegenseitig kennengelernt und heute ist es, glaube ich, eine absolute Selbstverständlichkeit. Es ist aber als Frau heute noch so ein bisschen außergewöhnlich im Sinn, dass man sehr viel Aufmerksamkeit bekommt und auch immer sich bewusst ist, dass man im Schaufenster steht. Es ist noch nicht Normalität geworden, die ich mir oft auch wünsche. Und das hat einfach damit zu tun, dass es viel zu wenig Frauen gibt, die sich so etwas auch zutrauen. Mhm. Oder?
Da können Sie jetzt ein gutes Vorbild natürlich sein.
Ja, nicht nur Sie, es gibt einen Haufen andere. Also wirklich, es gibt mittlerweile sehr viele, übrigens auch in der Holzbranche, es gibt ganz einen Haufen tolle Frauen, die super Jobs machen.
Markus Messmer, bei Ihnen ist auch zwischen 20 und 30, ist eigentlich eine ganz entscheidende Wende passiert. Bei Ihnen war es ein Berufswechsel. Sie haben auf der Bank gearbeitet, einen sicheren Lohn. Ja. Ich glaube, ein schönes Auto haben sie gehabt. Und haben irgendwann beschlossen, auf Kunst zu setzen. Was hat dort den Ausschlag gegeben? Was ist dort passiert?
Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das auch nicht geplant gewesen, oder dass ich jetzt bewusst auf Kunst gesetzt habe, sondern ich habe mehr einfach mal für mich Skulpturen machen. Bei In Wald habe ich angefangen, dort mal noch mit Schnitzmesser zu arbeiten und einfach mal für mich wollen Objekte machen in dem Sinn. Und dass ich dann hängen geblieben bin an der Kunst, ist irgendwie auch wie ein Zufall gewesen. Ich hatte Freude am Arbeiten. Ich hatte ursprünglich einfach mal 2 Monate für mich so an der Kunst wollen arbeiten. Ich hatte dann das Gefühl, ich müsste da nochmal sicher 2 Monate dranhängen. Und so bin ich dann wie hängen geblieben. Und dass ich jetzt bis jetzt dranbleibe. Ja.
Aber das tönt jetzt so, eben, man hat das so gemacht und dann bin ich an dem geblieben. Jetzt denke ich mir mal Ihre Eltern oder Ihre Frau. Was haben denn die gesagt? Ich meine, da haben sie, das ist ja schon, die Existenzgrundlage ist plötzlich weg, oder? Hat denn da Ihre Frau so Freude gehabt?
Ich glaube, sie hat eher das Gefühl gehabt, er kann sich jetzt im Wald austoben und dann ist das gut für ihn. Und ich glaube nicht, dass... Wir haben das eigentlich gar nicht so geplant gehabt, dass jetzt der Weg in Richtung Kunst geht. Mhm. Das ist irgendwie wie zufällig gewesen, dass ich die ersten Skulpturen dann... Einige Skulpturen bei mir rumgestanden und dann haben die Freunde, Bekannte, haben gesagt, ja, kaufen würde ich jetzt keine, aber kannst du mir eine zu mir ins Wohnzimmer stellen? Und so ist das irgendwie, bin ich da drin geblieben und eigentlich aus Freude am Arbeiten, wo mich dann so weitergezogen hat. Ja.
Und dass man eben die Lebensumstände, also, dass man das abschrauben muss, das hat Ihnen keine Mühe gemacht?
Es war natürlich schon sehr ein extremer Wechsel von der sicheren Bankstelle, wo man gewusst hat, Ende Monat ist der Lohn auf dem Konto überwiesen, wegzugehen in Kunst, die eigentlich brotlos ist und man nicht weiss, ob man die Arbeit, die man jetzt einen Monat dafür geschafft hat, ob man die irgendwie einmal zu Geld machen kann. Und das ist schon noch... Da hatte ich lange zu kämpfen gehabt, wo bis heute auch immer noch so ist, dass man nicht weiss, was nächstes Jahr läuft oder wie das weitergeht.
Und wie war es denn mit dem Auto? Hat's dann, irgendwann hat es wieder ein Auto gegeben? Oder wie ist das gegangen?
Ja, ich hatte dann mein ersparten Aufbrauch, mhm, gehabt, dann das Auto verkauft. Ich hatte dann einen kleinen Fiat Panda gekauft. Und das ist eigentlich mein erstes Atelier, ist der Fiat Panda gewesen, wo ich die hinteren Sitze ausgeräumt habe, mein Werkzeug schön büschelt hinten. Und so bin ich in den Wald arbeiten.
Wenn man jetzt die beiden Geschichten so hört, Katharina Lehmann ist mit 24 Chefin geworden von einer Holzbaufirma. Sie haben ihren Bankerjob an den Nagel gehängt. Jetzt tönt das ja so, eben, wenn man das erzählt, das ist also schon eine Zeit her und so. Aber da braucht es doch Leute, die an einem glauben. Die sagen, ja, du kannst das, du kannst die Firma führen. Ja, und du wirst von dieser Kunst eines Tages leben können. Wer ist das, Katharina Lehmann, bei Ihnen? Wer hat sie unterstützt? Wer hat das eingeglaubt?
Ganz am Anfang hat es einen nachher ist er Verwaltungsrat geworden, wo ich aufgesucht habe, um eigentlich so ein bisschen herauszufinden, wer könnte denn das machen in dieser Situation, also wer könnte die Lösung sein. Und derjenige hat zu mir gesagt, Kathi, du musst es machen. Und ich glaube, das war so der erste Moment gewesen, wo ich mir überhaupt überlegt habe, dass das für mich eine Option ist. Und auf dem Weg hat es immer wieder Leute gegeben, die gesagt haben, du musst nicht darüber nachstudieren, einfach machen. Und da braucht man manchmal so den Anstoss, um dann eben zumindest darüber nachstudieren, ob man sich überhaupt trauen soll. Da hat es also eben im ich würde jetzt nicht Namen nennen, aber da hat es also auch hier im Saal ein paar dazugehört.
Unterstützerinnen und Unterstützer gegeben. Ja. Und bei Ihnen, Markus Messmer, wer hat das eingeglaubt?
Ich glaube, das war schon vor allem meine Frau Michaela, die mich da sehr unterstützt hat. Als ich dann die ersten Skulpturen verkaufen konnte, habe ich auf einmal auch eine Wertigkeit bekommen und das Gefühl, ja, das könnte ja gleich noch klappen.
Man kann verdienen mit dem auch, oder?
Ja, ja genau. Ja.
Und es hat Ihnen aber nie gefehlt, so die Bankenwelt und der Kundenkontakt hat man ja dort auch. Es ist jetzt einsamer, was Sie jetzt machen, oder?
Ja, ich bin natürlich sehr viel allein im Wald am Arbeiten. Ich bin irgendwie so völlig in meiner Gehörschutz, Schutzbrille, so bin ich völlig absorbiert, fokussiert auf meine Arbeit. Und da bin ich schon viel allein. Das fehlt einem dann manchmal schon. Ich habe aber guten Kontakt zu Leuten, die Kunst von mir kaufen, wo ich so ganz gute Kontakte habe, wo ich das wieder kompensieren kann. Ja.
Das persönlich heute aus der Ostschweiz. Wir sind zu Romanshorn mit dem Künstler Markus Messmer und der Holzbauunternehmerin Katharina Lehmann. Wir haben jetzt schon so ein über eine entscheidende Weichenstellung bei Ihnen beiden in der Biografie geredet. Ich würde gerne noch ein bisschen an die Wurzeln zurück, Katharina Lehmann. Ihre Firma, das Gossau, die gibt es seit 1875. Sie sind auch dort aufgewachsen. Also das Elternhaus, das steht immer noch auf dem Firmengelände. Das ist, glaube ich, Kantine ist heute jetzt dort drin. Und Sie sind dort aufgewachsen mit einer älteren Schwester noch. Nachher ist ein bisschen später ist noch eine Schwester und ein Bruder gekommen. Ihr Vater hat die Firma geführt und ihre Mutter, wie es in dieser Konstellation üblich ist, hat eigentlich alles gemacht. Alles, was es zu machen gibt, einen Haufen. Nehmen Sie uns ein bisschen mit, was waren Sie für ein Kind in diesem Erlenhof?
Ich bin ganz sicher ein Kind, das nie mit Baby gespielt hat, also mit Puppen gespielt hat, sondern meine Freizeit war sicher immer draußen, Hütte gebaut. Ja, dazu mal eine gute Freundin hatte, Mariella geheißen. Vielleicht lasst sie zu, wenn immer das Zweite. Sind wir miteinander unterwegs und haben überall auf dem Areal zwischen den Bretterbiegen Platz gefunden, zum Hütten bauen. Es ist heute noch so, dass es hat noch Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, die länger da arbeiten, als ich auf der Welt bin. Also die Mitarbeiter haben uns immer müssen kleine Gefälle tun, dort ein Scharnierchen, dort etwas zuschneiden. Wir haben immer gewusst, zu wem dass wir haben müssen. um etwas zu bekommen. Das ist ein bisschen so bin ich aufgewachsen. Einen grossen Bernardiner haben wir voraussen. Dann haben wir sowohl den Schlitten ziehen lassen, als auch den Leiterwagen ziehen lassen. Und eigentlich eine relativ unbeschwerte Jugend in einer ländlichen Umgebung.
Also es klingt wahnsinnig paradiesisch. Aber es ist recht abgelegen eigentlich jetzt von Gossau. Also wie ist man zum Beispiel in die Schule gekommen? Wie hat man das organisiert?
Wir haben im Kindergarten haben wir einen Schulbus gehabt. Da hat es alle Hofkinder, hat man dem gesagt, die Kinder in den Kindergarten gefahren und in der ersten Klasse ins Velo. Und wenn es ganz wüst Wetter war, dann sind wir einmal dort hin, wo die Budenauto am Morgen losgefahren sind, haben gewartet, bis der Vater nicht zuschaut und haben die Mitarbeiter gefragt, ob sie uns mitnehmen auf Gossau rauf. Und die haben einmal auch geschaut, ob der Chef nicht schaut. Und dann haben sie uns eingepackt. Und im Nachhinein haben wir festgestellt, dass hinter den Kulissen der Vater einmal schon gesagt hat, der darf. Aber da hat er natürlich uns Kind gegenüber nie gesagt.
Köstlich. Aber hat das auch noch so Seiten gehabt, die vielleicht nicht so angenehm gewesen sind als Kind? Zum Beispiel, ich weiss nicht, an einem Samstag hat man Maschinen putzen müssen. Oder hat das auch dazugehört?
Ja, also man ist sich natürlich bewusst, wenn man mitten im Areal aufwächst, dann gibt es zum Beispiel Ausschlafen. Gibt es nicht. Also da hat es immer geheißen, wer kann nur hocken, kann auch aufstehen oder im Garten aussen sünneln. Da hat es auch gar nicht gegeben. Solche Sachen. Und man ist sich schon bewusst, dass man eine gewisse Vorbildfunktion hat. Oder Jesus Gott, mein Vater hat eine kleine Autonummern. Und wenn wir ein Auto haben dürfen, wenn wir frisch die Autoprüfung haben und sein Auto haben dürfen, dann sagt, pass auf, man kennt die Autonummern.
Ist das, man kennt sich so, eben weil man natürlich so ein bisschen exponiert ist. Also, ist das für Ihre Eltern manchmal auch ein bisschen problematisch war, dass man so arbeiten und leben ist. Ja, dann ganz eng, oder? Also das Haus, eben das Elternhaus, das steht wirklich mitten drin. Da sehen alle, wenn man geht posten und wenn man wieder heimkommt. Und also, ist man sich manchmal auch ein bisschen beobachtet vorgekommen oder hat ein bisschen wenig Privatsphäre gehabt?
Man kennt natürlich nichts anderes. Und ich glaube, das ist so ein typischer Familienbetrieb. Oder? Man kann das auch nicht trennen. Man kann auch nicht trennen, was der Betrieb ist und die Familie. Das ist auch eine gewisse Verantwortung. Ich meine, wenn ich Kind war, haben die Lehrlinge im obersten Geschoss vom Haus eigentlich gewohnt. Mhm. Und sie haben mit uns zu Nacht gegessen als Kind. Ich habe mein erstes Geld verdient, indem ich einmal ein Fünferli bekommen, wenn ich die ganze Nacht nichts gesagt habe und möglichst ruhig war. Weil einfach die Stifte haben Ruhe wollen, wenn sie den ganzen Tag geschafft haben. Mhm. Und das kann man nicht trennen, wenn man so aufwächst.
Markus Messmer, Sie haben jetzt gerade so gelacht, haben Sie auch Fünferli bekommen, wenn Sie nichts gesagt haben.
Nein, da kann mich nicht dran erinnern.
Also Sie waren nicht so ein lebhaftes Kind in dem Fall?
Mal, ich glaube schon. Ich habe meinen Eltern schon einmal Kopfzerbrechen gemacht. Ich bin eigentlich als Kind auch immer im Wald gewesen. Wir sind ganz beim Hinterthurgau aufgewachsen.
In Schurten,
ja. Und das ist ein kleiner Weiler, wo es eigentlich außer ein paar Bauernhöfe und viel Wald rundherum hat es nicht viel gehabt. Mhm. Und so bin ich auch eigentlich immer im Wald gewesen. Ich habe dort auch Hütten gebaut und ab und zu ist man ein bisschen fischen, wo man eigentlich nicht hätte dürfen. Und, ja, so.
Aber eben die Schrauben haben Sie natürlich nicht so gäbig können beziehen wie Katharina Lehmann. Die mussten sie dann mitnehmen.
Genau, ja.
Also würden Sie sagen, eine sehr unbeschwerte Kindheit auf dem Land? Oder wie könnte man das beschreiben? Mein Schurte ist wirklich ganz ein kleines Dorf. Ich glaube, Schulhaus gibt es heute nicht mehr. Wo Sie noch dort gewohnt haben, sind dort in die Schule, oder? Man hat noch in die Primarschule.
Genau, ja, der Kindergarten hat man auf die Ausnahme müssen. Das ist gute 3 Kilometer, die man da hat müssen laufen. Aber sind wir einmal auch geführt worden und zurück. Ist man dann einmal zwischen einer Stunde und manchmal hat es 3 Stunden draus gegeben, wo man auf dem Highway war. Das ist auch, hat sehr viele schöne Erfahrungen gehabt.
Aber was hat Ihre Mutter gesagt, wenn Sie 3 Stunden nicht heimgekommen sind? Das ist ja schon noch... Also
ich glaube, ja, wir waren dann das Dritte und wahrscheinlich haben die Mütter gegenseitig gedacht, ja, wahrscheinlich ist man beim anderen Gespendli daheim. Und man ist aber irgendwie an einem Bach noch oder so und hat da völlig Zeit vergessen. Ja.
Mhm. Sie haben mir erzählt, dass die Schule nicht unbedingt zu Ihren liebsten Tätigkeiten gehört hat. Wieso?
ja, ich glaube, ich habe mich einfach nicht so können begeistern für das Lernen. Oder, es war irgendwie eine Methode, vielleicht, die mir noch nicht so gepasst hat. Ich habe jetzt so, oder später dann irgendeinen Sprachaufenthalt, habe ich wirklich gern gemacht. Aber zu der Schulzeit habe ich das Gefühl gehabt, ich muss mich bewegen. Ich habe zu wenig Zeit gehabt, zum vor einem Buch hocken und lernen.
Also der Lehrer oder Lehrerin ist dann ist eine schwierige Beziehung dann gewesen, wahrscheinlich dementsprechend. Wenn sie lieber draußen gewesen wären und er hat gefunden.
Ich glaube es, ja, das ist. Da bin ich sicher nicht der Musterschüler gewesen, ja.
Katharina Lehmann, bei Ihnen hat es sehr ein einschneidendes Erlebnis gegeben, wo Sie in der Teenagerzeit waren. Ich habe gesagt, Sie hatten eine ältere Schwester. Sie hat Diabetes bekommen und das war damals eine Krankheit. Der war mir noch viel mehr ausgeliefert als heute. Und Ihre Schwester ist gestorben an dieser Krankheit, wo sie 15 war und Sie 13. Wie sind Sie umgegangen mit dem Verlust von dieser Schwester, wo Sie, glaube ich, sehr ein enges Verhältnis hatten?
Ja, also wir sind so, also bis jetzt geheißen die älteren beiden, das ist eben Franziska hat sie geheißen und ich, und die kleinen beiden, das ist auch ein bisschen despektierlich, sind heute auch erwachsene, gestandene Männer und Frauen, aber das, so sind wir aufgewachsen und das ist natürlich mein Gespähnchen, die älteste Schwester, die gestorben ist. Und das ist insofern einfach prägend, wenn man ein Geschwister verliert, halt auch im Alltag, dann bleibt der Platz eigentlich leer in dem Haushalt. Also man sieht den Platz, wo sie gesessen ist, die Schuhe, die dort stehen, ihr Zimmer, das leer bleibt. Und das prägt alle. Und das Familiengefüge schüttelt es natürlich auch. Und ganz schwierig natürlich auch die Eltern, oder, die eine so eine Trauerphase erleben müssen. Und ich glaube, so als Kind ist vor allem auch das Thema, dass die Eltern stark sind und immer alles im Griff haben. Und das sind die Momente, wo das Gefüge auch gerüttelt wird. Aber was auch positive Erfahrungen sind im Nachhinein, weil man auch merkt, das Leben ist so, wie es ist. Und man muss einen Umgang finden mit diesen Themen.
Was würden Sie sagen, vielleicht auch so ein bisschen im Sinn von einem Ratschlag? Wenn Leute, wo so etwas passiert, es stirbt so jemand, wo man so enge Beziehung hat, hat man ja wirklich das Gefühl, im ersten Moment, das Leben gehe ich nicht mehr weiter. Es können ja eigentlich nicht mehr weitergehen. Und es geht ja dann eben irgendwie doch. Was würden Sie sagen, was hilft? Oder was hat Ihnen geholfen, rückblickend?
Gut, ich muss vielleicht vorausschicken, wenn ich das sage. Sie ist krank, Franziska war krank gewesen und sie hat uns viele Sorgen gemacht, einfach auch in der Krankheit. Es ist jetzt nicht ein Unfall, der von einem Tag auf den anderen passiert. Von dem her ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie stirbt, einfach nicht da gewesen. Aber sie war beeinträchtigt in ihrem Leben und sie hat auch gelitten unter ihrer Krankheit. Aber wenn ich jetzt einen Tipp geben müsste, ich meine, das ist vermessen, aber ich glaube, wahnsinnig dankbar ist praktischer Sachverstand in so einer Situation, dass man einfach das Leben praktisch weiterlebt und ja, Ritual festhaltet, eine Umgebung hat auch, wo, ich mag mich gut erinnern, in der unmittelbaren Situation, da hat es Freundinnen von meiner Mutter, die mit einem Auflauf vorbeigekommen sind oder wo irgendwo einen Salat vorbeigebracht haben. Einfach Alltagssachen, die einem über die Situation austragen. Und dann geht das Leben dann noch weiter. Mhm. Und für uns, glaube ich, es ist auch ein Privileg gewesen, dass unsere Eltern eben auch weitergemacht haben. Also für sie ist das Leben auch weitergegangen und es bleibt eine Wunde und es ist eine Wunde, aber es geht weiter und das Leben bietet auch anders.
Mhm. Wie ist das bei Ihnen, Markus Messmer? Sie haben ja einen älteren Bruder. Was haben Sie für ein Verhältnis zu Ihrem Bruder?
Ja, wir sehen uns eigentlich selten. Wir sind ganz unterschiedlich. Wir sind, haben zwar irgendwo sicher die gleiche Basis gehabt zum Starten. Wir sind, mein Bruder hat auch die Lehre auf einer Bank gemacht, auf der gleichen Bank sogar. Und wir haben uns aber so ein bisschen, beide haben ihren Weg gemacht und
die Bankzeit. Aber Sie sind eigentlich in die Bank gegangen, wegen ihm dann? Also, weil er so als Eltern das schon ein bisschen vorgefadet hat, oder?
Ja, es war dann so, gewesen, dass ich mich um eine Schnupperstelle bemühen musste. Dann bin ich zu meinem Bruder in die Bank schnuppern. Eigentlich wäre ich glaub, lieber zum Käser gegangen und hätte eine Woche bei ihm gearbeitet. Weil dort hat es immer gute oder viel zu Mittag und Fleisch gegeben. Und das ist bei uns so
ein Argument.
So ein zurückhaltend gewesen. Und bin dann gleich irgendwie auf die Bank schnuppern. Und ein paar Wochen später hat mir dann mein Vater gesagt, ja, ich könnte dort meine Lehre machen. Und irgendwie hat es dann schon Gründe gegeben, warum dass ich jetzt Banklehre gemacht habe. Ja.
Es hat dann so auch gestimmt.
Ich habe es gerne gemacht. Ich habe viel gelernt natürlich in dieser Zeit auch nachdem ich noch auf der Bank gearbeitet habe.
Katharina Lehmann, Sie haben die Vorstellung gehabt, dass Sie eigentlich Entwicklungshelferin werden könnten und sind, glaube ich, mit 20 auf Afrika. Was haben Sie denn?
Weg. Nein, es ist wirklich so gewesen, dass lange, also zuerst wollte ich chemisch reinigen, also Fräulein in einer chemisch Reinigung werden, weil erstens hat es immer so fein geschmückt und zweitens haben sie so einen ganz spannenden Apparat gegeben, der so rundherum gedreht hat und der hat mich so fasziniert, das ist mein erster Berufswunsch gewesen. Aber nein, ich wollte wirklich eine Ärztin werden oder eine Entwicklungshilfe machen. Und Afrika war ja so, als ich 20 war, so ein unbetretener Kontinent. Alle sind auf Australien und haben gefunden, das mache ich nicht. Und dann ist Afrika geworden, ein halbes Jahr lang querbeet, durch alle Länder, durch mit dem Rucksack. Und bin eigentlich zurückgekommen und bin so ein bisschen desillusioniert von der Entwicklungshilfe, die ich gesehen habe. Ich dachte, es mag heute anders sein, dazumal sind es einfach meine Erfahrungen gewesen. Und habe dann gefunden, ich mache ganz etwas Rationales. Ich gehe mal hier in der Nähe studieren und schaue dann mal, was dann daraus herauskommt. ZKK wäre auch dann noch möglich gewesen. Mhm.
Und aus dem ist dann das Wirtschaftsstudium in St. Gallen, der Hochschule, ist dann aus dem entstanden.
Genau.
Markus Messmer, Sie haben eigentlich jetzt seit ein paar Jahren auch nur einen neuen Beruf, muss man sagen. Sie haben nämlich zusammen mit Ihrer Frau führen Sie noch einen Bio-Bauernhof zu Wolfiken.
Ja.
Was ist dort so Ihre liebste Arbeit?
Das ist sicher mit den Tieren zu arbeiten. Mhm. Also, dass man sieht, wie die Tiere auf einem reagieren, wie die einem kennenlernen und also die Eigenschaften von einem annehmen. Und das finde ich etwas sehr, sehr Schönes, dass man so eine ganz ehrliche, direkte Rückmeldung spürt und überkommt. Das finde ich sehr schön.
Heute ist ja noch speziell, oder? Ich glaube, es sollte noch ein Kälbli sollte heute noch
genau,
kommen, oder?
Ja, heute hat man eigentlich einen Geburtstermin von einem Kälbli. Mhm. Darum bin ich die Nacht auch immer wieder mal schauen, wie weit es ist. Aber ich glaube, sie macht es da noch etwas spannender und wartet da noch ein, zwei Tage, bis es auf die Welt kommt.
Jetzt, ja, wenn Sie sagen, eben die Kälbli, ja, da sehen wir ja jetzt alle so die herzigen Tiere, die sind natürlich ein Jahr dann bei Ihnen auf dem Hof, oder? Und dann werden die geschlachtet. Mhm. Wie ist das? Also ich stelle mir das einfach immer noch so schwierig vor, oder? Dann nach einem Jahr muss man da Abschied nehmen. Wie machen Sie das?
Ja, also das ist schon schwierig. Das ist der schwierigste Moment also in dieser Beziehung. Also man ist ja dann von Anfang an, also vom Tag, wo es auf die Welt kommt, wo man schaut, dass trocken, das Warme überkommt, man tut es trocken reiben, man schaut, dass das aufstehen, das trinken zuerst mal. Dann kümmert man sich ein gutes Jahr um die Tiere. Sie bauen zu einem eine enge Beziehung auf. Also das ein, bei uns hat auch jedes Tier hat wieder einen Namen. Und wenn dann das Tier sowieso in die Metzg muss, das tut einem dann schon weh. Ja. Mhm. Und das ist schon ein Moment, wo ich eigentlich, es gehört dazu, aber wo ich eigentlich einfach auch möchte, möglichst rauszögern. Oder, ja.
Wenn ich mir so vorstelle, eben Ihre Kunst, die Sie machen, das ist eben das mit der Kettensäge an diesen Stämmen sagen, das ist etwas sehr Bodenständiges und etwas sehr Vitales. Und das Bauern auch. Und dann ist aber gleich ja noch die Welt jetzt von der Kunst, sage ich jetzt, Vernissagen, oder? Da sehe ich alles so schicke Leute, die an einem Weissweinglas nippen. Und da müssen Sie sich ja auch drin bewegen können. Ist das manchmal schwierig für Sie, oder? Können Sie da vielleicht auch noch so aus Ihrer Banker-Vergangenheit fällt Ihnen das darum dann vielleicht auch wieder leichter?
Also meinen Sie mit der Kühe, oder?
meine jetzt an der Vernissage.
Ja, also für mich ist das so ein bisschen wie der Vernissage, ist wie der Applaus von einem Publikum, von einem Musiker, oder wo mir gut tut, dass ich an Leute herankomme, wo Kunst sehen, wo meine Kunst gefällt. Aber es ist natürlich schon ein ganz krasser Gegensatz zu der Arbeit auf dem Hof. Und ich brauche aber auch beides. Also so eine Vernissage ist für mich ein schöner Anlass, wo ich dann aber auch froh bin, kann ich mich wieder zurückziehen, in den Wald arbeiten, wieder an neue Skulpturen arbeiten.
Aber was haben Sie das Gefühl, was braucht es für Eigenschaften, dass man so kann, sich in verschiedenen Welten, haben Sie sich jetzt schon bewegt? Sie haben sich so mal in der Bankwelt bewegt, in der Kunstwelt, Bauer. Also das sind wirklich drei sowieso Kosmen. Mhm. Fällt Ihnen das Licht, einfach so zu wechseln zwischen diesen Welten?
Ich glaube, wenn man sich für etwas interessiert oder wenn man Freude hat an etwas, dann kann ich da auch gut hin und her switchen. Also die Kunstwelt ist sehr spannend und man lernt interessante Leute kennen. Ich kann Skulpturen schaffen, die begeistern, und das gefällt mir, das tut mir gut, ja. Mhm.
Katharina Lehmann, könnten Sie sich das auch vorstellen? So einfach, also ich weiß jetzt nicht, ob es gerade muss Bauern sein, aber eben einfach etwas ganz anderes noch machen.
Ja, und ich finde das auch etwas extrem Schönes. Also gerade jetzt, Kunst ist natürlich ein total anderer Blickwinkel auf Materien oder auch, dass man sich kann, auch mit einer gewissen Intuition an ein Thema arbeiten darf. Da finde ich etwas extrem Spannendes. Mhm. Und da würde ich eigentlich, also wenn ich könnte wählen, mal irgendwann, ob jetzt das eine Auszeit oder sogar eine bleibende Situation, mal mich in ein Thema vertiefen, dann wäre etwas, was ich sehr gerne machen würde.
Eben, das überlegt man schon. Also nach 20 Jahren Führungstätigkeit, jetzt sind Sie Verwaltungsratspräsidentin, oder? Das ist wirklich, das zehrt ja auch an einem. Das überlegt man sich dann manchmal schon. Vielleicht gibt es ja noch etwas anderes oder noch.
Also der Maßstab ist immer, ob es einem Freude macht. Mhm. Und also meine Arbeit und mein Job macht mir sehr viel Freude. Es ist mehr, dass man natürlich auch einen Preis zahlt, im Sinn, dass man relativ wenig Zeit hat oder relativ fremdgesteuert ist oder eben Facetten vielleicht auch nicht kann ausleben. Also ich glaube, sehr viel Kopfarbeit ist natürlich dabei, sehr viel Durchsetzungsvermögen, das es braucht. Und manchmal würde man sich auch gerne mal ein bisschen treiben lassen. Oder würde vielleicht die Erfahrungen mal spannend finden, das dürfen zu leben. Mhm. Und dass man darf ja auch noch ein bisschen Träume und Wünsche haben. Oder?
Da braucht es. Aber was machen Sie beide, wirklich, wenn Sie mal ein bisschen Freizeit haben, Markus Messmer? Also wenn jetzt die Kühe im Stall sind alle zufrieden, die Kulturen haben sie alle gesagt und ich weiss auch, es gibt wie nichts zu tun. Wenn es das gäbe, oder?
Ja, da muss ich jetzt gerade einen Moment.
Ja, ich merke es.
Es ist eine Vorstellung, die einem...
Ist es so utopisch? Also.
Ja, ich glaube, man findet immer, wenn man also Faszination hat am Arbeiten, am Beruf, dann findet man immer noch irgendetwas, wo man auch an einem Sonntag könnte weiterarbeiten könnte, an einer Skulptur noch weiterdenken oder weiter etwas patinieren. So. Nein, das gibt es eigentlich selten einen Tag, wo ich jetzt nicht weiss, was man machen
sollte. Aber was würden Sie sagen, was entspannt Sie total? Was wäre das, Velofahren oder irgend...
Ja, oder ich gehe zum Beispiel gerne über den Mittag, gehe ich, wenn ich an der Kunst gearbeitet habe, gehe ich mit meinem Sandwich auf die Weide zu den Kühen und tue dort eigentlich die Herde beobachten, was da so geht und läuft, und bin dann aber gerade irgendwie auch wieder in der Kunst innen am Weiterdenken, wenn ich als Nächstes möchte arbeiten. Also irgendwie gibt es da so gar nicht
ein Sandwich auf der Weide. Katharina Lehmann, Sie pendeln ja auch so ein bisschen zwischen zwei Welten. Sie haben, unter der Woche sind Sie da zu Gossau und am Wochenende sind Sie bei Ihrem Lebenspartner, zu Küsnacht am Rigi. Wie ist das? Seit 15 Jahren ist das so. Also funktioniert das echt darum so gut, weil ihr so ein bisschen Distanz habt, oder?
Wahrscheinlich, ja. Ich weiss nicht, wie es wäre, wenn wir 7 Tage in der Woche miteinander unterwegs wären. Also mir gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ich habe hier zu Gross auch also ein Leben, wo ich arbeite sehr viel auch und ich engagiere mich auch sonst. Und am Freitagabend oder Samstagmorgen, was dann auch ist, ist dann wirklich Küsnacht. Und dort habe ich immer noch die Illusion, dass ich posten kann und niemand kennt mich. Also es ist wirklich, und das ist eigentlich schön.
Also es ist nicht nur eine Illusion, es ist auch so. Also man erkennt sie.
Ich hoffe, es bleibt so, ja, mit dieser Sendung jetzt.
Aha, oh ja. Wir sind unter uns.
Und das ist sicher eine Art von, das ist auch ein bewusster Wechsel vom Alltag natürlich. Und dass man immer sagt, ja, also ich komme mir oft vor, obwohl ich vielleicht etwas hinter mir lasse, was noch müsste erledigt werden müsste, aber ich gehe so ein bisschen wie Abstand holen. Und dann ist, wenn ich wirklich einmal nicht mehr weiss, was, weil eben, es gibt dann gleich noch 2 Haushalte zu machen und der Kühlschrank muss auch noch gefüllt werden. Und wenn man den Freunden einlädt, muss das auch noch gemacht werden. Aber dann ist sicher ein Buch, wo ich dann führen nehme und irgendwo einfach aufs Sofa liegen und lesen. Dann ist dann das meine die absolute Sonntagsnachmittag-Entspannung. Ja.
Also Sofa mit dem Buch, eben Sandwich und Weid. Jetzt würde mich natürlich interessieren, Sie beide haben sich jetzt ein bisschen kennengelernt in dieser Stunde, Markus Messmer. Wenn Sie jetzt müssten oder dürften eine Skulptur machen für Katharina Lehmann, was würden Sie da sagen? Gibt es markante Sachen, die man irgendwie raussagen müsste? Aus dem Stamm, oder?
Also ich würde natürlich eine starke, grosse Eiche nehmen, für eine Skulptur zu machen. Ich glaube, sie müssten sich auch ein bisschen auf die Skulptur einlassen, die ich dann gemacht habe. Mhm. Es ist, ja.
Also keine verwitterte Eichen, oder? So würde ich jetzt schon mal so...
Das müsste schon eine starke Eiche, ja. So eine Randeiche müsste das sein. Also so an einem markanten Punkt gestanden ist. Mhm.
Und wo würde denn so eine Skulptur allenfalls einen Platz finden? Katharina Lehmann.
Dort, wo ich zuhause bin. Und ich habe jetzt gerade eine geschenkt bekommen, eine wunderbare Holzskulptur von meinen Mitarbeitern. Ich hatte 20 Jahre Jubiläum gehabt. Und die kommt in mein Büro, aber erst, wenn ich aufgeräumt habe. Weil im Moment habe ich so einen Buff, dass ich gar nicht so geltend käme.
Warum ist
so?
Warum ist denn so ein Buff in diesem Büro?
Es ist immer ein Buff. Und ich kann aufräumen. Ich habe ja die Weihnacht aufräumen, ich habe während der Sommerferien aufräumen. Und einen Monat später ist wieder das Buff da. Ich weiss nicht, es gibt Leute, die das im Griff haben. Ich habe es nicht im Griff.
Aber man würde also einen Platz finden für den Markus Messmer.
Ich würde mich auch wahnsinnig gerne auf den Prozess sein.
Und er ist ganz ein ordentlicher. Das war jetzt die Frau aus dem Publikum. Ich habe jetzt nur gedacht, ihr Atelier in Wolfenkisch also hat sehr einen gut aufgeräumten Eindruck gemacht. Aber das war vielleicht nur eine Momentaufnahme in dem Fall.
Ja, das ist wahrscheinlich die Zeit zwischen 2 kleineren Stürmen.
Ich wünsche Ihnen beiden weiterhin ganz viel Freude und viel Energie bei dem, was Sie machen. Sei es im Wald mit der Kettensäge oder im Büro oder wo auch immer, auf einer Baustelle. Katharina Lehmann, herzlichen Dank. Markus Messmer, herzlichen Dank. Sind Sie persönlich gekommen und haben aus Ihrem Leben erzählt. Und Ihnen allen ganz einen schönen Sonntag. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Tschüss.
In aufgeräumter Stimmung, zu persönlich aus dem Kino Roxy zu Romanshorn ist das gewesen mit der Anita Richner. Ihre Gäste waren Katharina Lehmann, Unternehmerin, und der Markus Messner, Künstler und Biobauer. Für Technik verantwortlich der Hedi Masuri und der Roger Berglas. Nächsten Sonntag ist es persönlich dort in Bern im Burgerspital vom Generationenhaus. Und Gäste sind dort die Regierungspräsidentin vom Kanton Bern, Beatrice Simon, und der Gabriel Emanuel Arnold. Er ist Konzertpianist und Komponist. Ihr gehört das persönlich von heute, auch heute Abend in der Wiederholung nach den 10 hier auf SRF 1 oder immer auch über unsere Internetseite srf1.ch. 7 Minuten, dann ist es 11.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.